steig mal ein. Wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Genesis, haben wir gesagt, die ersten 11 Kapitel des ersten Buches Moses soll ja so das Predigtthema über die ersten Wochen des neuen Jahres sein. Wir sind mittlerweile angekommen in Kapitel 9 und ich hatte für heute ein Thema auf dem Herzen, das ich vor einigen Jahren ein bisschen abgewandt und schon mal in der Bibelstunde gemacht habe. Wollen uns heute Morgen etwas beschäftigen mit dem Regenbogen in der Bibel. Na, Regenbogen ist ja ein Thema, wenn wir in die Gesellschaft um uns herum schauen, dann wird ja der Regenbogen mittlerweile hier stark missbraucht, um Ideologien zu unterstreichen, die am Ende, werden wir sehen, genau im Widerspruch zu dem sind, was Gott in seinem Wort eigentlich mit dem Regenbogen wirklich verbindet. Nun, wenn wir einmal einsteigen in das erste Buch Mose, in die Genesis, Kapitel 9. Und dann lesen wir gemeinsam einmal die Verse 12 bis 17. Und dort heißt es, und Gott sprach, dies ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte, zwischen mir und euch und jeder lebendigen Seele, die bei euch ist, auf ewige Geschlechter hin. Meinen Bogen setze ich in die Wolken und er soll das Zeichen des Bundes sein zwischen mir und der Erde. Und es wird geschehen, wenn ich Wolken über die Erde führe, so soll der Bogen in den Wolken erscheinen und ich werde meines Bundes gedenken, der zwischen mir und euch ist und jedem lebendigen Wesen von allem Fleisch. Und nicht mehr sollen die Wasser zu einer Flut werden, um alles Fleisch zu verderben und der Bogen wird in den Wolken sein und ich werde ihn ansehen, um zu gedenken des ewigen Bundes zwischen Gott und jedem lebendigen Wesen von allem Fleisch, das auf der Erde ist. Und Gott sprach zu Noah, das ist das Zeichen des Bundes, den ich errichtet habe zwischen mir und allem Fleisch, das auf der Erde ist. Herr Jesus, jetzt danken wir dir für dein wunderbares Wort und bitten dich, dass du es uns auftust und dass du es hineinschreibst in unsere Herzen und dass über allem wir dich und dein Wort lieb gewinnen. Amen. Der Regenbogen in der Bibel. Nun, wenn wir uns mit dem Regenbogen in der Bibel beschäftigen, dann wollen wir ganz am Anfang mal die Frage stellen, was war denn der eigentliche Gedanke, den Gott mit dem Regenbogen verbunden hat. Wir haben gerade einen Text gelesen und es wird gleich mehrmals wiederholt. Wozu war der Bogen da? Was sollte der Bogen darstellen? Sollte er den Bund darstellen? Wie nennt Gott es? Ein Zeichen des Bundes, oder? Na, das ist das, was Gott sagt. Das ist übrigens aufgenommen auf Teneriffa. So schön wie das Bild, so schön war es da auch. Das war unsere Hochzeitsreise. Ja, und wir fuhren dort über eine Passstraße und dann war dieser herrliche Bogen über der Kapelle. Und er drückt genau das aus. Das ist ein Zeichen des Bundes. Und genau dreimal erwähnt Gott das auch. Na, warum dreimal? Na, dass es uns ins Gedächtnis geht, oder? Dieser Bogen soll etwas ausdrucken. Es soll ein Zeichen sein, ein Zeichen des Bundes. Und zwar ein Bund zwischen wem? Zwischen Gott auf der einen Seite und, was sagt er? Dem Mensch? Alles, was Fleisch ist, oder? Er sagt, jeder lebendigen Seele. Und das ist ganz interessant und ganz wichtig. Gott schließt ja im Laufe der Bibel verschiedene Bündnisse. Und wir müssen uns schon anschauen, mit wem Gott welches Bündnis geschlossen hat. Na, man geht heute gerne her und nimmt einfach jeden Bund einfach gleich auf sich. So können wir es nicht machen, oder? Da schließt Gott einen Bund mit dem David. Da schließt Gott einen Bund mit Israel. Ist ein Bund, den er mit Israel geschlossen hat, für die Gemeinde gültig? Nein. Wir sind nicht Israel, oder? Aber der hat eine geistliche Bedeutung für uns. Es hat immer einen geistlichen Wert, oder? Das ist das, was Paulus später beschreibt. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, oder? Und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Rechtweisung und so weiter. Ne? Damit der Mensch Gottes geschickt sei zu jedem guten Werk. Das heißt, jedes Ding in der Bibel hat eine geistliche Bedeutung, aber das bedeutet nicht, dass ich jedes Handeln Gottes eins zu eins einfach so kurz auf mich übertragen kann. Die Hausaufgaben müssen wir schon machen und schauen, was sind die Zusammenhänge? Na, und hier in diesem Fall ist es ganz interessant, diesen Bund schließt Gott mit jeder lebendigen Seele. Was bedeutet das für diesen Bund, um den es hier geht? Was ist dieser Bund damit auch heute noch? Gilt der für uns? Global. Der ist global gültig. Und nicht nur global gültig, sondern wie lange ist er gültig? Immer. Das ist ein Bund, der hat, solange diese Erde Bestand hat, auch Bestand. Das ist ganz wichtig, oder? Das heißt, das ist ein Bund zwischen Gott und jeder lebendigen Seele, zwischen allem Fleisch, oder? Das heißt, der gilt nicht nur mit Noah, er sagt im Vorspann noch, den schließe ich mit dir und mit deinen Nachkommen. Sind wir Nachkommen Noahs? Ja, wir sind ja alle Nachkommen Noahs, oder? Na? Interessant ist, wenn wir uns dann einmal noch ganz kurz dem Inhalt dieses Bundes zuwenden. Was war der Inhalt dieses Bundes? Um was geht es in diesem Bund, den Gott hier schließt? Um was geht es?
Die Existenz Gottes, oder?
Ist es die Existenz Gottes? Nein. Dass keine Flut mehr kommt, oder? Die alles Leben vernichtet, oder? Das heißt, was drückt dieses Zeichen des Bundes also aus? Gott hat einen Bund gemacht, der das Leben auf der Erde
garantiert,
schützt, oder? Zumindest mal schützt, dass es keine Flut mehr geben wird, die alles Leben auf der Erde vernichten wird. Das ist der Inhalt des Bundes. Keine Flut mehr, die alles Leben vernichtet. Und damit kann man sich ein wenig vorstellen, was waren die Folgen dieses Bundes und dieses Bogens, oder? Nun, Gott sagt, wenn Wolken über die Erde ziehen und der Bogen in den Wolken ist, was macht Gott dann? Gott tut mit dem Bogen was? Er sieht er ihn an, oder? Er wird diesen Bund sehen, oder? Er wird diesen Bund anschauen, diesen Bogen sehen, oder? Und dann erinnert er, dieser Bogen, Gott daran, ne? Er gedenkt und in der Folge verschont er. Und damit hat der Bogen natürlich nicht nur eine Bedeutung für Gott, sondern auch für uns bekommen, oder? Was passiert mit uns, wenn wir einen Bogen in den Wolken sehen, was darf er nun also tun? Gott sieht den Bogen an und gedenkt und verschont. Und er hätte Grund genug, diese Erde zu vernichten. Aber Gott sieht den Bogen an und er gedenkt und verschont. Wenn wir den Bogen ansehen, was dürfen wir jetzt tun? Danken, oder? Das heißt, an was erinnert uns dieser Bogen in den Wolken? Jawohl, an den Bund und den Frieden, an diese Gnade, das sind nur Gnade, oder? Das ist nichts anderes als Gnade Gottes, oder? Er hätte Grund genug, uns alle zu vernichten. Nun, ich erinnere mich, vor einigen Jahren, als der Hurricane Katrina über die USA zog, oder? Wer sich ein bisschen zurückerinnert, na, der hat ja damals New Orleans verwüstet. Das war ganz interessant. Ich hatte kurz vorher noch einen Bericht gesehen über New Orleans und die liegen ja etwas unterhalb des Meeresspiegels und jetzt hatten die extra damit, wenn eine Flut kommt, hatten die Tore gebaut vor New Orleans, oder? Und mit diesen Toren wollten sie verhindern, dass das Wasser in die Stadt strömt. Und ich habe mir damals gedacht, naja, alle Tore werden nichts helfen, dann ist halt die nächste Flut einfach höher. Und tatsächlich, das passierte, oder? Na, der Mensch meint, er hat es im Griff. Denken wir an Fukushima. Und in der Folge dieses Erdbebens traf ein Tsunami das Land auf der Erde mit dem besten Tsunami-Frühwarnsystem, das es auf der ganzen Erde gibt. Und es hat ihnen nichts geholfen. Und wir merken auf einmal, wie verwundbar unser Leben wirklich ist, oder? Aber in der Folge dieses Hurricane Katrina, jetzt gehen wir zurück nach New Orleans, kam es zu dieser Überschwemmung in New Orleans und dann weiß ich noch, wie in der Gemeinde, in der wir damals waren, einige Geschwister aufstanden und gesagt haben, das ist ein Gericht Gottes. Das ist ein Gericht Gottes an New Orleans. Und habe ich gesagt, das ist komisch. Dann müsste Berlin und London und San Francisco auch vernichtet haben. Die sind doch gar kein Deut besser. Denken wir an Lukas 13, als dieser Turm am Teich von Siloa zusammenstürzt und 13 Leute unter sich begräbt, da kommen die Leute auch und sagen, das war ein Gericht Gottes, das waren schlimmere Sünder wie der Rest. Und da sagt der Herr Jesus, nein. Das bedeutet nicht, dass die schlimmere Sünder waren als ihr. Das bedeutet, wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr genauso umkommen wie sie. Das ist ein Bußruf Gottes in die Welt hinein. Ja? Wenn wir heute diesen Bogen sehen, und Gott hat genug Grund, die ganze Erde zu vernichten, nicht nur New Orleans damals. Dann erinnert er uns an Gottes Gnade, dass er versprochen hat, trotz dieser Schuld, die auf dieser Erde liegt, ich werde die Welt nicht wieder vernichten durch eine Flut. Und das ist nichts anderes als Gnade Gottes. Und wenn ich auf die Gnade blicke, was geschieht, was werde ich? Was kommt in mein Herz? Dankbarkeit, Frieden, Freude, oder? Das ist ganz interessant, das griechische Wort für Gnade, Charis, ne, kommt von dem Wort für sich freuen, oder? Gnade und Freude sind untrennbar miteinander verbunden. Ja? Wenn ich die Gnade begreife, umso größer wird der Friede in meinem Herzen, umso größer wird die Freude in meinem Leben. Je mehr ich diese Gnade Gottes begreife. Und dieser Bogen darf uns erinnern an diese Gnade Gottes. Ja? So wie er Gott auch an seinen Bund erinnert. Darf uns erinnern, es gibt einen Bund, den Gott geschlossen hat von sich aus. Um Leben zu schützen, das ist herrlich. Und damit erkennen wir schon, dieser Regenbogen wird ein Bild auf wen? Von wem spricht der Regenbogen letztlich? Von Jesus selbst. Völlig im Widerspruch zu dem, oder, was unsere Gesellschaft aus dem Regenbogen gemacht hat, oder? Na, wenn wir bedenken, was in unserer Gesellschaft der Regenbogen verkörpert, dann verkörpert er genau das Gegenteil von dem, wofür Jesus Christus steht, oder? Wenn wir einmal in den Jakobusbrief hineinschauen, dann heißt es dort, die Weisheit, die von oben kommt, ist zuallererst. Was ist die Weisheit, die von oben kommt? Dann werden 7 Eigenschaften der Weisheit genannt im Jakobusbrief in der Folge, oder? Und die Weisheit steht ja nach den Sprüchen bekanntlich auf wie viele Säulen? Auf 7. Na? Verstehe? Und dann wird 7 Eigenschaften der Weisheit genannt im Jakobusbrief, diese 7 Säulen, auf denen die Wahrheit nach den Sprüchen, die Weisheit nach den Sprüchen steht. Und was ist denn der erste Punkt? Die Weisheit ist zuallererst rein. Sodann friedsam, oder? Bei uns steht was in unserer Gesellschaft an erster Stelle? Frieden. Wir wollen immer schauen, dass alles schön friedlich und jeder soll jeden tolerieren und alles soll immer gut sein, verstehen wir? Das ist ganz interessant, das ist keine biblische Weisheit. Biblische Weisheit ist zuerst rein. Und was rein ist, wer definiert denn, was rein und was unrein ist? Wer definiert das? Das bestimmt Gott durch was? Durch sein Wort. Und damit ist Jesus Christus, in dem ja verborgen sind alle Schätze der Weisheit, zuallererst rein. Er ist völlig rein. Da ist nichts Unreines an ihm, oder? Da ist all das, was Gott in seinem Wort auch ausdrückt, verkörpert in Person in Jesus Christus. Und dann merken wir, da wird Jesus Christus genau zum Gegenteil von dem, was der Regenbogen in unserer Gesellschaft heute versinnbildlicht, oder? Da ist der Regenbogen ein Freibrief für Hurerei und Perversion geworden. Da drehe ich genau all diese Dinge auf den Kopf. Und damit verhöhne ich Gottes Weisheit. Ja? Also, der Regenbogen, ein Bild auf Jesus Christus und nicht nur auf Jesus, sondern im Schwerpunkt auf dieses Werk von Golgatha. Wir haben gesehen, das ist ein Zeichen des Bundes, der Leben schützt, oder? Und genau das ist es, was Christus auf Golgatha getan hat, oder? Wir haben gerade das Abendmahl gefeiert und da spricht Jesus auch von einem Zeichen, nämlich von dem Zeichen seines, von dem Bund seines Blutes, oder von dem Zeichen seines Blutes. Na? Und wir denken an den Hebräerbrief, wo er der Mittler dieses neuen Bundes ist. Und dann gilt, was Paulus im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 7 schreibt. Nämlich, dass wir in diesem Blut was haben? Die Vergebung der Sünden, oder? Das ist herrlich. Verstehen wir? Das ist genau das, was der Regenbogen ausdrückt. Da ist die Vergebung der Sünden und deswegen, oder? Bin ich geschützt vor Gottes Gericht. Deswegen ist mein Leben geschützt. Ich habe hier eine Stelle angegeben, Exodus 12, Vers 13, die kommt aus dem Abend des Passamals, oder? Und wenn wir uns einmal an diesen Abend zurückversetzen, wie war das, oder? Da sollte der Todesengel durch Ägypten gehen. Und was sollte der Todesengel tun in dieser Nacht? Was war der Auftrag, den der Todesengel bekommen hat? Alle Erstgeburt zu töten. Galt das auch für die Erstgeburt der Israeliten? Ja, natürlich alle. Es galt auch für die Erstgeburt. Die Israeliten sind genauso Sünder gewesen wie die Ägypter. Die waren nicht einen Deut besser von sich aus. Sind auch Sünder. Und jetzt kommt der Todesengel. Und wo wird Leben geschützt? Wo ist Leben geschützt? Was für ein Zeichen musste der Todesengel sehen? Das Blut, oder? An den Pfosten, an denen das Blut gestrichen war, das Blut eines Lammes. An diesen Häusern ist der Todesengel vorübergegangen. Da waren Zeichen dran, oder? Da waren Zeichen, das Zeichen dieses Blutes des Lammes, das Zeichen, hier hat der Tod schon stattgefunden, hier ist jemand gestorben, aber da ist ein Stellvertreter gestorben, ein unschuldiger Stellvertreter. Seht ihr? Und wie herrlich ist genau das, was in Jesus Christus für uns geschehen ist. Da ist ein Stellvertreter, ein Unschuldiger an meiner Stelle gestorben. Und wo dieses Zeichen des Blutes über meinem Leben steht, da gedenkt Gott an seinen Bund, den er geschlossen hat, wo er dieses Zeichen sieht. Und ich muss mich fragen, steht dieses Zeichen des Blutes über meinem Leben? Wir gehen in die Gemeinde, wir gehen in die Bibelstunde, wir gehen vielleicht in die Gebetsstunde. Das rettet mich nicht. Die Frage ist, habe ich Jesus Christus angenommen? Vertraue ich darauf, dass Jesus Christus für meine Schuld gestorben ist, dass er meine Gerechtigkeit ist, dass er mein Retter ist? Steht das Zeichen des Blutes über meinem Leben? Das ist das Zeichen, auf das Gott blickt. Nun wollen wir weitergehen, in diesen Regenbogen ein bisschen hineinsteigen. Das war die Grundbedeutung des Regenbogens, den die Bibel hier direkt damit verbunden hat, aber wir erleben noch etwas Zweites. Wenn wir in die Schöpfung schauen, dann haben wir haben ja ein grundsätzliches Problem. Gott ist für unsere Augen unsichtbar. Und jetzt macht Gott aber etwas ganz Herrliches. Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 20, dass das Unsichtbare von ihm geschaut werden kann. Obwohl Gott unsichtbar ist, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an, in dem Gemachten wahrgenommen werden, damit sie ohne Entschuldigung seien. Das heißt, ich kann in dem, was Gott geschaffen hat, etwas erkennen von seinem Wesen, von seiner Herrlichkeit, von seiner Göttlichkeit, von seiner Kraft und Weisheit. Und genau das wollen wir nun mit dem Regenbogen einmal tun heute Morgen. Wir wollen den Regenbogen betrachten und werden feststellen, dass ganz viel von dem, was wir gerade schon im Grundsatz betrachtet haben, in wunderbarer Art und Weise sich im Regenbogen wiederfindet. Und so steigen wir einmal ein. Und das erste ist die Frage, wo kommt denn der Regenbogen in der Bibel vor? Eins habe ich hier schon vorweggenommen. Wir haben insgesamt 3 Vorkommen in der Bibel. Weiß jemand, wo der Regenbogen in der Bibel vorkommt? Also nach der Flut, danke. Waldemar, sehr schön. Du hast einen grünen Haken. So, jetzt sind die anderen dran. Wo kommt denn noch ein Regenbogen vor in der Bibel? Jawohl, um den Thron Gottes in der Offenbarung. Und in der Offenbarung kommt er noch ein zweites Mal vor. Das ist Offenbarung Kapitel 4. Und dann kommt er in der Offenbarung noch ein zweites Mal vor. Nämlich im Kapitel 10, oder? Da ist es der Kranz um das Haupt des Herrn Jesus, der dort in Kapitel 10 uns vor Augen gemalt wird. Ne? Das heißt, ich habe die Offenbarungsstellen als eine zusammengenommen, werden auch gleich sehen, warum. Jetzt kommt der Bogen aber nochmal vor in der Bibel. Der Timo hat was Interessantes gesagt. Offenbarung Kapitel 4 um den Thron Gottes. Wo kommt er nochmal vor? Jawohl, in Hesekiel Kapitel 1 und da eben auch um den Thron Gottes herum. Das heißt, wir haben die Genesis 9, wir haben Hesekiel 1 und wir haben Offenbarung 4, Vers 3 und 10, Vers 1. Und damit wird schon etwas Wunderbares verdeutlicht, oder? Das heißt, wir haben im ersten Buch der Bibel den Bogen. Wir haben im letzten Buch der Bibel den Bogen. Und wir haben mittendrin in der Bibel nochmal den Bogen. Was drückt der Bogen nochmal aus? Von was spricht er? Von Gottes Gnade, ganz genau, oder? Von Gottes Gnade in Jesus Christus. Und dann merke ich, der steht am Anfang, der steht am Ende und der steht mittendrin. Das heißt, Gottes Gnade in Christus ist gegenwärtig durch alle Zeiten. Ist das nicht herrlich? Und das ist genau das, was ich jetzt erleben darf. Zu allen Zeiten werden die Menschen gerettet aus Gnade durch den Glauben. Na, auch dort, wo Christus noch nicht gestorben war, da war das der Glaube, dass einmal einer kommt, der für meine Schuld stirbt. Und das ist ein herrlicher Trost. Oder durch all die Zeiten hindurch. Oder leuchtet dieser Bogen. Gottes Gnade in Christus ist gegenwärtig durch die Zeiten. Aber jetzt passiert etwas ganz Interessantes in der Offenbarung. Na, wir haben in Hesekiel 1 diesen Blick in den Himmel und wir sehen den Thron Gottes und um den Thron den Regenbogen. Und wir haben in Offenbarung 4 wieder den Blick in den Himmel und wir sehen um den Thron Gottes wieder den Regenbogen. Und dann gehen wir hinein in Offenbarung 20, dort tritt wieder der Thron Gottes auf, nämlich der weiße Thron und da ist Gericht. Und was fehlt plötzlich an diesem Thron? Der Bogen. Was bedeutet das? An diesem weißen Thron in Offenbarung gibt es keinen Bogen mehr. Davor sehen wir den Thron Gottes und der Bogen ist außenrum. Der Bogen spricht von Gottes Gnade in Christus. Aber jetzt bei diesem Offenbarung 20, als der Thron Gottes erscheint und das ist dieses finale Gericht, wo die Bücher geöffnet werden und dann auch das Buch des Lebens, das ist diese zweite Auferstehung, die Auferstehung zum Gericht, da gibt es keinen Bogen mehr. Warum? Es gibt keine Gnade mehr. Jetzt ist der Punkt erreicht. Versteht? Da ist die Gnadenzeit zu Ende. Das muss ich wissen, oder? Das heißt, die Frage für mein Leben ist, versteht? Das Dramatische ist, an dieser letzten Auferstehung vor diesem Thron, vor diesem weißen Thron in Offenbarung 20, da werden die Menschen erscheinen, die ohne diesen Glauben an einen Retter gestorben sind. Das macht die Bibel deutlich. Das bedeutet, wie ich sterbe, so wird meine Ewigkeit sein. Und jetzt stellt sich mir auf einmal die Frage, wie werde ich denn sterben? Sterbe ich mit Christus oder ohne ihn? Verstehen wir? Die Gnade ist dann vorbei. Es gibt an diesem Thron, an diesem weißen Thron keinen Bogen mehr. Und dann wird das Buch des Lebens aufgetan, oder? Und dann wird in diesem Buch geblättert und die dort vor dem Thron stehen, was passiert mit ihrem Namen und dem Buch des Lebens? Ihr Name steht nicht drin. Und sie werden in die Verdammnis gehen. Seht ihr, das ist auch etwas, was all diesen Quark der Allversöhnung zunichte macht. Es gibt ein Ende von Gottes Gnade an dieser Stelle. Auf dieser Erdenzeit, oder? Da habe ich gesehen, dass das, was die Bibel zeigt, bis zum Schluss, oder? Gottes Gnade in Christus ist gegenwärtig. Aber es kommt am Ende zu einem finalen Gericht, wo der Mensch, der ohne Jesus gestorben ist, auch ohne Jesus in die Ewigkeit hineingeht. Und das ist furchtbar. Das ist furchtbar. Der Bogen. Noch ist Gottes Gnade gegenwärtig. Umso wichtiger, dass wir sie heute ergreifen, oder? Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstocket eure Herzen nicht. Umso wichtiger, dass wir heute noch mit den Menschen reden, dass wir heute noch genau dieses Evangelium den Menschen bringen, dass wir ihnen genau diese Botschaft vom Kreuz, von der Gnade Gottes in Christus verkündigen. Jetzt ist noch Gnadenzeit. Jetzt ist noch der Bogen um den Thron Gottes. Noch kann ich kommen und noch kann ich kommen und erlebe Vergebung meiner Schuld. Nun gehen wir einmal weiter und wollen weiter über den Bogen nachdenken. Und wir wollen uns einmal mit der Entstehung des Regenbogens beschäftigen. Nun, das Erste, was ich brauche, damit der Bogen entsteht, ist Licht. Oder? Und dieses Licht, was passiert mit diesem Licht, damit ein Bogen entsteht? Als allererstes, wo muss das Licht hinkommen? Wasser. Wir haben Wassertropfen und das Licht muss in den Wassertropfen hinein. Und jetzt passiert etwas Interessantes. Das Licht kommt in den Wassertropfen hinein und dann wird es in dem Wassertropfen gebrochen und reflektiert. Und dadurch teilt sich das Licht auf in die Farben des Regenbogens. Und in der Folge strahlt dieser Bogen in diesen herrlichen Farben. Und jetzt merken wir auf einmal, das ist ein herrliches Bild. Auf genau das, was Gott durch Jesus Christus gemacht hat, oder? Da ist Jesus. Und Jesus musste, so wie das Licht in diesen Wassertropfen hinein muss, musste Jesus hinein in Gottes Gericht. So wie das Licht im Wassertropfen gebrochen wird, so musste Jesus in diesem Gericht Gottes für uns gebrochen werden. Jesus ist gebrochen worden. Aber das Licht wird jetzt reflektiert, das wird zurückgestrahlt. Und was hat Jesus gemacht? Jesus ist in Gottes Gericht hineingekommen. Er ist in Gottes Gericht gebrochen worden. Und was ist dann passiert? Er ist auferstanden. Oder? Und in der Folge, das Licht kommt in den Wassertropfen, wird gebrochen und reflektiert und jetzt strahlt es in all seinen herrlichen Farben. Jesus ist in Gottes Gericht hineingekommen. Er ist gebrochen worden für uns, oder? Aber er ist auferstanden am dritten Tag und jetzt kann dieses herrliche Leben aus Gott in Christus strahlen, in diese Welt hinein, auch in unser Leben hinein. Oder? Das ist die Bestätigung von Gottes Gnade. Wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann wäre das ein Ausdruck gewesen, dass Gott dieses Opfer nicht angenommen hat. Wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann wären wir noch immer, sagt Paulus, in unseren Sünden. Verstehen wir? Dann könnte Gott uns nicht gnädig sein. Ist das herrlich? Jesus ist auferstanden. So wie dieses Licht nun gebrochen, reflektiert wird in all diesen herrlichen Farben, so ist Jesus Christus auferstanden und strahlt hinein in diese Welt. Das ist Gottes Gnadenbotschaft an die Welt. Verstehen wir? Selbst in der Entstehung des Bogens sehen wir schon wieder Gottes ganzes Werk in Christus. Ist das nicht herrlich? Das ist genau das, was mit Christus geschehen ist. Aber jetzt schauen wir mal auf die Eigenschaften des Bogens. Und wenn wir als erst die Eigenschaften des Bogens betrachten, dann ist das Erste, was uns durch den Kopf geht, seine Farben. Wie viele Farben und welche hat denn der Bogen? Wer bringt's hin? 7 Farben, sehr gut. Also es sind tatsächlich 7 Farben. Das geht übrigens auf Isaac Newton zurück, der das als erstes im Detail so beschrieben hat, zumindest, dass es uns erhalten geblieben ist, beschrieben hat. Oder 7 Farben, kommen wir gleich noch drauf. Welche Farben sind's denn? Rot ist drin, jawohl. Gelb ist drin, grün ist drin, blau ist drin, jetzt wird es schon mau, ne? Orange ist drin, jawohl, lila, eine fehlt noch, blau haben wir schon. Das ist ein Farbton zwischen blau und violett. Indigo. Das ist Indigo, oder? Das Blau im Regenbogen ist ein relativ helles Blau und Indigo ist ein ganz tiefes, dunkles Blau, das schon fast ins Lilane hineingeht, ein ganz intensives. Schaut euch mal im Internet Bilder von Indigo an, eine herrliche Farbe, wirklich wunderbar. Das heißt, das sind die Farben, bringen wir es jetzt auch noch in die richtige Reihenfolge. Womit beginnt die Farbenpalette denn? Das ist eine Logik, das ist auch wieder eine geistliche Logik. Womit beginnt sie? Mit Rot. Und von was spricht denn das Rot? Vom Blut Jesu, oder? Damit beginnt die Gnade Gottes, oder? Was ist die zweite Farbe? Orange. Was ist dann die dritte Farbe? Logischerweise Gelb. Was kommt dann als nächste Farbe? Ist ganz logisch. Grün. Und was muss dann als nächste Farbe kommen? Blau. Was kommt dann? Jawohl, Indigo und dann Violett, oder? Ne, versteht? Ist ganz normal, ne? muss so sein. Also, das sind die Farben des Regenbogens. Da könnte man übrigens, aber uns fehlt die Zeit, auch hier nochmal geistliche Analogien rausziehen, oder? Das Rot, das vom Blut spricht, oder? Ne? Das Gelb, das vom Gold und damit von der Herrlichkeit Christi spricht. Und so kann man auch in der Bibel gibt es ja eine Farbenlehre. Macht euch da mal drüber her. Ne? Vielleicht findet ihr nicht alle sieben, aber ihr werdet dann doch einige dieser Farben in der Bibel wiederfinden. Das ist herrlich, was auch da Gott in seiner Weisheit uns erzählt. Und auch das spiegelt am Ende diese Herrlichkeit Jesu wieder. Aber wir gehen heute noch auf einen anderen Punkt ein, nämlich es sind insgesamt sieben Farben. Was drückt der Bogen nochmal aus? Wovon spricht er? Von der Gnade Gottes in Christus. Sieben Farben. Wofür steht die sieben in der Bibel? Vollkommenheit, oder? Und jetzt sind wir wieder genau an dem Punkt, oder? Diese Gnade Gottes in Christus, die er uns anbietet, ist vollkommen, oder? Wenn wir den Hebräerbrief an dieser Stelle lesen würden, Kapitel 10, Verse 12 bis 14, dann macht der Apostel Paulus im Hebräerbrief an dieser Stelle uns zwei Dinge deutlich. Das erste ist, dass dieses eine Opfer, das Jesus gebracht hat, ein vollkommenes Opfer war. Ich brauche nichts anderes mehr. Jesus allein reicht aus. Und das Schöne ist, dass dieses vollkommene Opfer so vollkommen ist, dass es nun auch uns vollkommen macht. Oder das griechische Wort für Vollkommenheit oder für vollkommen machen, das da gebraucht wird, bedeutet so viel wie zum Ziel führen. Oder um das geht's. Das heißt, in Jesus Christus werde ich was zum Ziel gebracht. Ist das nicht herrlich? Was darf da für eine Freude in mein Herz kommen, wenn ich darauf blicke? Oder er ist Anfänger und Vollender meines Glaubens. Oder Paulus schreibt an die Kolosser einen herrlichen Vers, wie ihr den Christus empfangen habt. Kolosser 2, Vers 8, so, wandelt auch in ihm. Ja, wie habe ich denn Jesus empfangen? Wie habe ich Jesus empfangen? Wie kam ich denn ans Kreuz auf Golgatha? Durch Glaube, jawohl. Und was noch? Wie kam ich? Was habe ich dabei gehabt? Was habe ich damals gewusst, als ich nach Golgatha kam? Als Bettler, oder? Das ist das, was Luther in seinen letzten Zeilen noch geschrieben hat. Für wahr, wir sind Bettler. Wenn ich auf mich schaue, bleibe ich ein Bettler. Verstehen wir? Aber jetzt schaue ich auf Jesus. Und da heißt es in Philipper 4, Vers 19, dass er all unseren Mangel ausfüllt in Herrlichkeit durch Christus. Ist das nicht wunderschön? Er füllt meine Unvollkommenheit aus, oder? Und jetzt darf ich kommen, wie ich nach Golgatha kam, als ein Bettler, als einer, der wusste, dass er nichts zu bringen hat, einfach nur im Glauben, dass Jesus mich, Bettler, annimmt und mir meine Schuld vergibt. Und so soll ich nun auch leben, sagt der Apostel Paulus. Es geht also auch in meinem Leben nicht darum, was bringe ich jetzt für Jesus, sondern dass ich lebe aus der Fülle, die Gott mir in Jesus geschenkt hat. Alles, was ich leben kann, ist nur Reaktion auf seine Fülle, ist nur Antwort auf all das Herrliche, was Gott mir in Jesus geschenkt hat. Aber es kann niemals sein, dass ich mir irgendetwas vor Gott erarbeiten kann oder muss, weil dazu bin ich selber völlig unfähig. Aber jetzt lebe ich aus dieser Fülle und die macht ein Herz froh. Und aus dieser Fülle heraus, aus dieser Dankbarkeit heraus, gebe ich ihm mein Leben hin als lebendiges, heiliges, ihm wohlgefälliges Opfer. Das fällt nicht immer leicht. Und da, wo ich versage, darf ich blicken auf den, der mir von Gott gemacht ist. Na, denken wir an den 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 30, oder? Der uns von Gott gemacht ist, zur Weisheit, zur Erlösung, zur Gerechtigkeit und zur Heiligung. Er ist der, der das Werk vollendet, was er in mir begonnen hat. Vollkommenheit. Sieben Farben, die diese Vollkommenheit der Gnade Gottes in Christus ausdrücken und die gleichzeitig uns daran erinnern, dass er auch uns zur Vollkommenheit führt. Ist das nicht ein Grund zum Danken? Wie oft kämpfen wir mit unserer Unvollkommenheit? Aber jetzt passiert etwas Interessantes, wenn wir auf dem Bild nur noch am oberen Rand und weil es hier zu hell ist, nicht mehr zu erkennen, ist ein zweiter Bogen. Wenn wir manchmal einen Regenbogen beobachten, dann sehen wir, dann gibt es nicht nur den einen Hauptbogen, dann gibt es einen zweiten Regenbogen. Ne? Das liegt an einer doppelten Reflexion, die stattfindet in diesen Wassertropfen. Und dann gibt es diese Situationen, wo wir einen doppelten Bogen erleben. Und auch das hat einen Grund. Verstehen wir? Auch damit unterstreicht Gott noch einmal eine geistliche Wahrheit. Denn was sagt die Bibel? Auf was soll jede Sache beruhen? Auf dem Aussage zweier oder dreier Zeugen, ne? 2. Korinther 13, Vers 1. Und Gott unterstreicht förmlich durch den zweiten Bogen die Aussage des ersten Bogens. Meine Gnade in Christus, die reicht, die ist vollkommen, die rettet. Verstehen wir? Aber es gibt noch eine zweite schöne Bedeutung. Wenn wir in die Genesis hineinschauen, Kapitel 41, na, wenn Gott etwas zweimal sagt, dann hat das noch einen zweiten Grund. Na, wenn wir in die Genesis 41 schauen, dann sehen wir den Josef. Und dann sehen wir den Josef, wie er vor dem Pharao steht. Und der Pharao hatte wie viele Träume? 2. Und dann sagt der Josef, lieber Pharao, dass Gott solches dir gezeigt hat und dass es dir zweimal gezeigt hat, bedeutet, dass er es gewiss und zeitnah tun wird. Verstehen wir? Gott unterstreicht diese Gewissheit. Ich stehe zu meinem Versprechen der Gnade in Christus durch diesen doppelten Bogen. Ist das nicht etwas Herrliches? Das darf uns ein großer Trost sein. Verstehen wir, wie wir in der Schöpfung die geistlichen Wahrheiten der Schrift wiederfinden können. Ich stehe da davor und staune und freue mich einfach nur. Aber jetzt passiert noch etwas. Wenn der Bogen doppelt aufscheint, dann wird aus 2 mal 7 14. Na, so nach Adam Riese sollte das am Ende rauskommen, oder? Und dann ist es ganz interessant, wenn wir jetzt wieder die 14 in der Schrift hernehmen und einmal anschauen, dann hat die ja auch eine besondere Bedeutung, oder? Wir erinnern uns, das letzte Mal habe ich es kurz angesprochen, oder? Es gibt verschiedene Themenkreise, in der die 14 in der Bibel vorkommt, und der größte Themenkreis ist das Passafest. Was hat das Passafest mit der 14 zu tun? Am 14. Nisan wurden die Passalämmer geschlachtet. Und dann spricht es von dem Opfer Jesu, oder? Wo es hinausgeht in die Freiheit. Dann denken wir beispielsweise an den Stammbaum des Herrn Jesus, wo 3-mal die 14 vorkommt, oder? Und dann, als der Stammbaum abgeschlossen ist, Kapitel 1, Vers 21, wird er uns als der vorgestellt, der gekommen ist, um sein Volk zu erlösen von ihren Sünden. Ist das nicht herrlich? Wieder die 14. Immer wieder in Verbindung mit der Lösung. Da denken wir an das Laubhüttenfest. Das ist der größte, zweitgrößte Themenkreis im Alten Testament, wo die 14 vorkommt, oder? Und da wurden an jedem Tag 14 einjährige Lämmer geschlachtet. Jeden Tag. Und jedes dieser Lämmer eine Erinnerung an das Erlösungswerk Christi. Oder so spricht die 14 immer wieder von Erlösung in der Schrift. Ist das nicht herrlich? Und der Bogen spricht genau von der Gnade Gottes in Christus und der Erlösung, die uns geschenkt ist, in Jesus Christus. Wunderschön. Aber wir gehen noch weiter. Ein paar Minuten haben wir noch. Na, man könnte da noch viel mehr machen, na, da fehlt uns die Zeit. Was hat es denn mit der Form auf sich? Was für eine Form hat denn der Regenbogen? Ein Halbkreis, ganz genau. Na? Wenn wir von der Erde aus sehen, ist der Regenbogen ein Halbkreis. Aber was ist der Regenbogen in Wirklichkeit? Ist ein ganzer Kreis. Ich habe euch hier ein Bild mitgebracht, habe ich aufgenommen, als ich vorletztes Jahr Detroit nach Pittsburgh geflogen bin. Man kann das ganz schwach erkennen. Da habe ich aus dem Fenster geschaut und unter mir war ein kreisförmiger Regenbogen. Man kann es ganz leicht erkennen an dem Bild. Wenn wir den Bogen aus dem Himmel betrachten, dann ist er immer ein Kreis. Wenn wir ihn von der Erde aus betrachten, dann ist er immer nur ein Teilkreis, ein Halbkreis, vielleicht auch mal weniger, je nachdem, wie viel Blick ich da drauf habe. Seht ihr? Und das hat einen Grund. Verstehen wir? Das ist wunderschön. Jetzt gehen wir nochmal auf das Werk Jesu. Na, wenn wir an diesen Kreis denken, wie beschreibt Paulus denn das, was Christus für uns getan hat in Römer 8, Vers 1, oder? Denken wir an Römer 7, da kämpft Paulus mit all seinem eigenen Versagen, mit seiner eigenen Schuld, oder? Da ist diese Stelle, wo er sagt, das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht, und darüber verzweifelt er schier. Und es gibt in unserem Leben ja auch diese Momente, wo wir schier verzweifeln, weil wir das Gute, ich wieder gesündigt, obwohl ich doch eigentlich das gar nicht wollte. Und dann ist es herrlich. Na, Paulus schreit dann zu Gott und sagt, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Ich elender Mensch, sagt er, oder? Der verzweifelt an sich selbst. Und jetzt kommt dieser herrliche Übergang ins 8. Kapitel und wie beginnt Kapitel 8, Vers 1? Weiß es jemand? Super. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das heißt, wenn ich an Jesus glaube, dann ist nicht nur Christus in mir, sondern ich bin in ihm. Ich bin förmlich in Christus eingeschlossen. Versteh mir, er umgibt mich völlig. Der Bogen, Ausdruck der Gnade Gottes. Und diese Gnade umschließt mich vollständig, oder? Da gibt es diese nette Begebenheit, die Spurgeon aus seinem eigenen Leben mal erzählt hat, wo er völlig verzweifelt war in einer bestimmten Situation. Und er saß in einer Kutsche und hat immer wieder über diese Situation gegrübelt und war ganz verzweifelt. Und auf einmal musste er anfangen, herzhaft zu lachen. Und da hat der Mann neben ihm gefragt, warum er denn jetzt so lacht. Und hat er gesagt, ja, er hat die ganze Zeit gefragt, ob die Gnade Gottes für ihn ausreicht in dieser Sache, die ihn da so bewegt. Und auf einmal fiel ihm ein, diese Frage ist genauso dumm und unsinnig wie ein Fisch, der im Meer schwimmt und sich Gedanken macht, ob das Wasser reicht. Versteht? Die Gnade Gottes umschließt mich vollständig. Versteht? Der Bogen ist ein vollständiger Bogen. Das ist herrlich, oder? Und das griechische Wort für in Christus, ne, in ihm, in, dieses griechische Wort, heißt, wenn ich es wörtlich übersetze, in ihm ruhend. Das ist der Gedanke. Und genau das kann ich jetzt. Jetzt kann ich wirklich in ihm zur Ruhe kommen. Das ist herrlich. Die Gnade Gottes in Christus umschließt uns völlig. Aber warum sehen wir auf der Erde nur einen Teilkreis und aus dem Himmel den ganzen? Na, das ist ja in unserem geistlichen Leben ganz genauso. Diese ganze Fülle der Gnade Gottes, die uns in Christus geschenkt ist, die werden wir erst ganz erfassen, wenn wir in der Ewigkeit sind, oder? Und solange wir auf dieser Erde sind, bleibt es dabei, dass wir immer nur einen Teilkreis sehen, oder? Versteht, dass wir diese Gnade Gottes in Christus nur zum Teil erfassen können. Aber an dem, was wir erfassen können, dürfen wir uns auch hier auf dieser Erde schon freuen. Ich habe da nur ein paar Stellen angegeben, ne, weil da der Blick in den Himmel stattfindet in der Offenbarung. Da sehe ich den Bogen ganz als Kreis, ne, während unsere Erkenntnis hier auf der Erde am Ende einfach Stückwerk bleibt, ne, bis wir einst in die Ewigkeit gehen. Aber nun kommt noch zum Schluss was ganz Interessantes. Was muss denn geschehen, damit ich den Bogen überhaupt sehen kann? Was muss geschehen, damit ich den Bogen überhaupt sehen kann, oder? Nun, das Erste ist, ich brauche ein paar Wassertropfen in der Luft, oder? Ich habe hier mal diese runden blauen Bällchen gemalt. Dann brauche ich den Alvin, der gerade über eins seiner Felder geht, na? Und seine Felder begutachtet. Und jetzt kommt ein Sonnenstrahl, der trifft genau in diese Wassertropfen, also in diese Wolkenformation hinein, wird gebrochen und reflektiert und der Alvin sieht diesen reflektierten Strahl. Aber jetzt passiert was ganz Interessantes. Zwischen diesen zwei Strahlen muss ein Winkel von 42 Grad bestehen. Sonst können wir den Regenbogen nicht sehen. Das ist übrigens der Grund, warum wir im Frühjahr und im Herbst weniger Regenbögen sehen wie im Sommer. Da ist die Sonne einfach schon zu tief. Da gibt es genauso Regenbögen, nur wir sehen die nicht, weil die Winkel nicht mehr zusammenpassen, oder? Das heißt, ich habe genau einen Winkel von 42 Grad zwischen diesem Sonnenstrahl, der in die Wolken trifft, und dem reflektierten Strahl, der den Alvin ins Gesicht blendet. Ja? Jetzt kann der Alvin sehen unter einer zweiten Voraussetzung, nämlich zwischen dem Alvin seinem Blickwinkel, das ist dieser blaue Strahl hier unten, der genau auf den Mittelpunkt des Regenbogens zielt und dem reflektierten Strahl müssen wieder genau 42 Grad sein. Das ist spannend. Na? Und wenn man sowas sieht in der Schöpfung, dann kann man kurz einen Moment nachdenken, oder? Na? Da hat Gott uns doch was zu sagen, das ist doch kein Zufall. Zweimal einen 42-Grad-Winkel. Und wenn wir uns jetzt einmal mit der Bibel und der 42 beschäftigen, die kommt nicht oft vor. Weiß jemand spontan eine Stelle mit der 42 in der Bibel? Weiß jemand spontan eine Stelle mit der 42? Da nehmen wir zum Beispiel den Elisa her. Oder als die Jungen ihn verspotten, er ist auf dem Weg nach Jericho, die Jungs verspotten ihn und der Elisa dreht sich um und verflucht diese Jungs, die ihn verspotten, und dann kommen zwei Bären aus dem Wald und zerreißen 42 dieser Jungs. Oder wir denken beispielsweise an die Zeit in der Offenbarung. Na, und wenn die Zeit des Antichristen beschrieben wird, wie lange er Jerusalem in seiner Gewalt haben wird und wie lange seine Gewaltherrschaft am Ende über Israel gehen wird, dann wird das zweimal mit der Zahl 42 beschrieben. Und wir sehen, die 42 in der Bibel hat es immer wieder mit Tod und Gericht zu tun. Und jetzt erinnern wir uns nochmal daran, an den Bogen. Ja, wie kommt der Bogen zustande? Wie kommt Gottes Gnade zustande? Was musste passieren? Es musste einer für mich in den Tod gehen. Jesus Christus. Aber jetzt wird es noch spannender. 2 mal 42 ist nach Adam Riese 84. Na, das kriegen wir auch noch hin, ne? Auch mit weniger guten mathematischen Kenntnissen. Wenn wir die 84 in der Bibel studieren, stellen wir fest, die kommt nur einmal vor. Nämlich nur in Lukas 2, Vers 37. Und da ist die Rede von einer Frau und die gute Frau heißt Hanna. Ach, und was heißt denn Hanna, wenn ich das übersetze? Hanna. Ja, das ist aus dem Hebräischen Hanna, zum Beispiel Jochanan, Johannes, der Name Johannes ist ja dann die griechische Version. Jochanan, das Hebräische bedeutet, Gott ist gnädig. Hanna bedeutet die Begnadete. Jetzt wird's spannend. Wir haben also zweimal die 42, zweimal den Tod und am Ende kommt die Gnade raus. Und jetzt gehen wir in die Bibel und auf einmal fällt uns ein, das stimmt. Das ist genau das, was die Bibel sagt. Damit die Gnade sichtbar wird in meinem Leben, muss es nämlich zu zwei Todesfällen kommen. Das eine ist, der erste, der stirbt, ist Jesus. Und wer ist der zweite, der stirbt? Ich. Paulus schreibt im Galaterbrief, Kapitel 2, Vers 19, denn ich bin durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Es gibt also zwei Todesfälle, zweimal die 42. Verstehen wir das? Und jetzt passiert's. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich hinfort lebe im Fleisch, lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig. Seht ihr, Jesus stirbt für mich, die erste 42. Ich sterbe mit Jesus, die zweite 42. Und rauskommt Gottes Gnade, die sichtbar wird. Ein ganz neues Leben, das möglich wird durch Gottes Gnade. Ist das nicht herrlich? Verstehen wir, das sichtbar wird auch für die Menschen um uns herum, so wie dieser Bogen Ausdruck der Gnade Gottes ist. Herrlich. Wir kommen zum Schluss. Noch zwei letzte Gedanken. Den Bogen sehen. Der Bogen hat noch eine schöne Eigenschaft. Was passiert bei dunklem Hintergrund? Je dunkler der Hintergrund, umso heller und deutlicher leuchtet der Bogen. Seht ihr, und genau das ist auch in unserem Leben der Fall, oder? Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 20, wo aber die Sünde überströmend geworden ist, da ist die Gnade noch überreichlicher geworden. Das heißt nicht, dass wir absichtlich sündigen sollen, sagt er den Römern dann auch, ne? Das ist ein falsches Verständnis. Aber wie oft laborieren wir, kämpfen wir mit unserer eigenen Schuld und dann steht uns unsere eigene Schuld bis oben. Oder denken wir an einen Elia, der da völlig verzweifelt unter dem Ginsterbusch liegt und sagt, ich bin auch nicht besser als meine Väter. Und diese Stunden, die können uns wirklich an den Rand bringen. Aber in diesen Stunden hinein scheint Gottes Gnade umso herrlicher. Paulus sagt, na, ich bin der Größte unter allen Sündern. Aber was hat die Gnade Gottes aus ihm gemacht? Ist das nicht herrlich? Und dann gilt das auch für unser Leben. Je dunkler der Hintergrund, umso heller und deutlicher der Bogen. Das ist herrlich. Gottes Gnade ist größer als alle Schuld meines Lebens. Und damit kommen wir ganz zum Schluss. Nun, wenn wir noch einmal an den Anfang zurückgehen, dann hatten wir den Bogen. Und jetzt gehen wir noch mal zu dem Noah, oder? Und wir stellen uns den Noah einmal vor, der stand dort vielleicht. Und dann kamen plötzlich was am Horizont auf? Wolken. Gewitterwolken. Und jetzt kann man sich vorstellen, was hat der Noah gerade erlebt? Der war 378 Tage in der Arche. Ne? 371 Tage war die Tür geschlossen. Der war über ein ganzes Jahr in der Arche gewesen. Außenrum tobte eine schreckliche Flut. Was, jetzt sieht er diese Wolken am Himmel. Und was kommt in das Herz des Noah? Logischerweise. Jetzt geht's wieder los. Und plötzlich tritt der Bogen zwischen ihn und diese Gewitterwolken. Das ist ja das Herrliche am Bogen, oder? Dass der nicht hinter uns erscheint, sondern dass der genau vorne auf diesen Gewitterwolken erscheint. Zwischen uns und den Gewitterwolken. Und was wusste der Noah jetzt? Die Flut kommt nicht mehr. Da, Gottes Bund steht, oder? Das hat ihn erinnert, Gottes Gnadenbund, der steht. Gott wird nicht nochmal so ein Gericht zulassen. Und das hat ihn getröstet, seht ihr? Und das Gleiche gilt doch auch für uns, oder? Da sind wir manchmal wieder Noah. Und dann türmen sich am Horizont vielleicht diese Gerichtsgewitterwolken auf. Und man ist sich seiner eigenen Schuld bewusst. Da gibt es Dinge in meinem Leben, die waren nicht in Ordnung. Und das kann einen schwer bedrücken. Und jetzt tritt dieser Bogen zwischen uns und unsere Schuld. Zwischen uns und Gottes Gericht. Und dann schreibt Paulus ganz herrlich in Römer 8, Vers 33 und 34. Wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist es, der verdamme? Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auch auferweckt worden, der zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Ist das nicht ein herrliches Versprechen? Jesus Christus tritt zwischen mich und die Anklage, wie dieser Bogen zwischen Noah und den Gewitterwolken steht. Und jetzt brauche ich als Christ was nicht mehr fürchten? Den Tod. Sehr gut. Und was auch nicht mehr? Kein Gericht Gottes mehr. Oder das ist das, was Johannes im Johannesbrief dann beschreibt, oder? Über die vollkommene Liebe. Da fürchte ich mich nicht mehr vor dem Gericht, weil ich weiß, Herr Jesus, du hast alles gut gemacht. Ist das nicht herrlich? Seht ihr, das erinnert mich immer an den Abraham. Und da gibt es diese interessante Geschichte, der Abraham, der flüchtet bei der ersten Hungersnot ja nach Ägypten, bei der zweiten Hungersnot flüchtet er zu den Philistern, oder, und kommt zum Abimelech und er macht genau das Gleiche wie beim ersten Mal, oder? Er hat Angst um sein Leben und dafür ist er bereit, seine Frau zu verkaufen. Ne? Und auch wie schon in Ägypten macht das auch bei den Philistern und sagt die Sarah, das ist meine Schwester. Und der Abimelech, der nimmt sich die Sarah dann zur Frau. Und was ist die Konsequenz für den Abimelech? Ja, der wird krank, der wird todkrank, oder? Gott erscheint dem Abimelech im Traum und sagt dem Abimelech, du bist ein Mann des Todes, denn du hast eine Frau, die einem anderen gehört. Der Abimelech ist natürlich völlig verwundert, der wusste ja von nichts. Und jetzt geht ihm die ganze Geschichte mit dem Abraham auf, oder? Und was wäre jetzt die logische Konsequenz? Was würden wir machen, wenn wir Abimelech wären? Was würden wir mit dem Abraham machen? Übers Knie legen. Ne? Lieber Abraham, du hast mich in Todesgefahr gebracht, weil du mich angelogen hast. Aber jetzt passiert was ganz Interessantes. Da ist ein Mann, der hat Grund, den Abraham anzuklagen. Aber was passiert? Ne? Jetzt stellen wir uns vor, der Abimelech ist die dunkle Gewitterwolke und der Abraham unser Noah hier vorne. Was tritt plötzlich zwischen den Ankläger und den Abraham? Der lebendige Gott. Und sagt zum Abimelech, der Abraham soll für dich bitten, er ist mein Knecht. Das ist nicht, dass Gott die Sünde gutheißt, aber Gott rechtfertigt den Abraham. Er vergibt die Schuld und er stellt sich auf die Seite des Abraham zwischen die Ankläger und den eigentlich Angeklagten. Ist das nicht wunderschön? Seht ihr, je tiefer wir das begreifen, umso herrlicher wird unsere Freiheit in Christus. Je mehr wir begreifen, Jesus Christus, wie dieser Bogen zwischen Noah und diesen Gewitterwolken steht. Jesus ist es, der mich gerechtfertigt hat. Wer will verdammen? Paulus, wir brauchen uns nicht mal mehr selber verdammen. Manchmal verdammen wir uns selber. Warum verdammt man sich selber? Was ist der eigentliche Grund? Das ist mein Stolz. Ich will es nicht anerkennen, dass ich ein Sünder bin, dass ich so schlimm bin. Aber ich kann nur uns trösten, uns alle miteinander. Ne? Wir sind zu allem fähig, wenn die Umstände passen würden und Jesus nicht Gnade schenkt. Jeder Einzelne von uns. Da ist keiner besser. Sonst könnte Paulus nicht schreiben, wenn jeder achte den anderen höher als sich selbst. Dann würde er wenigstens ein paar Ausnahmen reinschreiben. Nein. Wir sind zu allem Schlimmen fähig. Aber ich brauche mich nicht mehr verdammen. Niemand kann mich mehr verdammen. Warum? Christus ist es, der gestorben ist, sagt Paulus. Ja, noch mehr, der auch auferweckt worden ist, der zur Rechten Gottes ist und sich für mich, was steht hier, für uns verwendet. Ist das nicht herrlich? Das ist es, was er die ganze Zeit tut. Und mit diesem Blick auf Christus und dem Regenbogen wollen wir den Abschnitt über den Regenbogen beenden. Und dürfen Gott bitten, dass wir immer tiefer verstehen, was uns da in Christus Jesus eigentlich wirklich geschenkt ist. Und dass wir leben aus dieser Freiheit und aus diesem Wissen um diesen herrlichen Gnadenbund in Christus Jesus. Und dass unser Leben immer mehr widerspiegelt in der Folge von seiner Herrlichkeit. Amen.